Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Und mit mir hier in unserem Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, grüße dich.
Ja, guten Tag, Niklas.
Nach deiner Nachtschicht noch USA gegen Uruguay geguckt heute?
Ja.
Heute
ja.
Nacht.
Ja, ja, klar, das ist ja Pflichtprogramm, ne?
Absolut.
Logisch.
Das letzte Länderspiel mit Kieler Beteiligung, was dann noch gelaufen ist heute Nacht. Jetzt kommen die Störche dann so kleckerweise irgendwie zurück, die auf Länderspielreise waren, und dann geht es in Richtung Kaiserslautern. Nach dieser Pause, die dann eben nicht für alle eine Pause gewesen ist, oder für keinen, Holstein hat ja auch trainiert und so weiter, aber natürlich mal den Rhythmus so ein bisschen gebrochen hat. Adrian Kapralik ist ja schon vorher zurückgekommen, der hat im Training mit der slowakischen Nationalmannschaft einen Schlag auf den Fuß bekommen, gestern individuell trainiert
bei Holstein. Ja, dann hat er sich ja erst geärgert, ne? Dass er dann war natürlich eine reizvolle Vorstellung, irgendwo zum Kader gegen Deutschland dazuzugehören beim WM-Quali-Spiel. Nachklapp jetzt sagt er vielleicht, oh mein Gott, so schlimm war der Schlag auf dem Fuß gar nicht irgendwo.
Ja, so ein 0:6.
Ja, ne? Ist schwierig dann für einen Offensivspieler, sich dann in so einem Spiel auszuzeichnen, wenn das schon zur Pause 4:0 für den Gegner steht, da wie Ente Lippens einmal zu, als Holstein in der ersten Zweitliga-Ära mit Rot-Weiß-Essen gegen Holstein gespielt hat, und ich glaube, da stand es 5:0 zur Pause oder so an der Hafenstraße, und er zu Thorsten Neumann gesagt hat, also Junge, hoch gewinnt ihr heute hier nicht mehr. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob heute so ein Spruch noch drin ist oder sowas,
ja,
aber
weiß ich auch nicht.
Die Richtung ist schon klar, die damit verbunden ist.
Schöne Geschichte, gibt es ja immer wieder solche Geschichten.
Ja.
Ich erinnere mich an, ich weiß nicht mehr, wer es war, Österreich damals bei diesem 1:9 gegen Spanien oder so. In der Halbzeit, ich glaube, der österreichische Kapitän damals sagte, Schiri, pfeif ab, ihm morgen nimmer.
Ja. Ja, es gab, also ohne dass wir jetzt das Länderspiel zu weit in den Vordergrund schieben, aber es gab natürlich auch schon mal ein Spiel gegen Schweden, da stand es auch 4:0 für Deutschland. Am Ende musste man sich glücklich schätzen, dass es noch ein 4:4 geworden ist. Ne? Also da passieren schon manchmal absonderliche Dinge irgendwo, ne? Aber da ja eben halt
da nicht. Jetzt nicht. Nee. Das war von Anfang bis Ende eine klare Angelegenheit.
Und Adrian Kapralik, so jedenfalls der Stand heute, besteht zumindest eine gute Chance, dass er am Sonntag am Betzenberg oder auf dem Betzenberg aufschlagen kann.
Genau, das ist ja erstmal das Wichtigste, dass alle, also dass sich niemand schwerer verletzt hat, jetzt irgendwie ausfällt. Bei Kapralik gucken wir mal, aber sowas kann natürlich auch immer passieren, auch im Training bei Holstein,
genau.
Ne, das ist ja wurscht. Alle anderen sind, soweit wir das jetzt überblicken können, erstmal gesund und kommen dann mit Sicherheit ein bisschen belastet, aber eben fit zurück. Ne? Wenn wir das mal zusammenfegen, sehr gemischte Ergebnisse der Kieler Nationalspieler. Bei den A-Nationalspielern David Setz, außer Spesen nichts gewesen, kann man sagen.
Ja,
290 Minuten Bank.
Ich weiß jetzt, glaube ich, das x-te Mal jetzt, dass er da hinfährt, das muss ja auch irgendwie ganz klein bisschen frustrierend, stelle ich mir das auch vor irgendwo. Ne? Du fährst da immer hin und hast dann Hoffnung, dass du dann auch mal als Verteidiger mitspielen darfst oder sowas. Und dann sagt der Trainer, na, dieses Mal noch nicht, ne? Muss dranbleiben, ne? Vielleicht in 3 Jahren oder sowas. Ne? Und wenn du immer fleißig herkommst oder sowas, dann, also ich finde es schon komisch, dass dann gar keine Einsatzminuten da auf das Konto fließen. Also, aber gut, vielleicht freut er sich trotzdem im Kreis seiner Landsleute da.
Ja, so ein Lehrgang ist natürlich auch immer mehr als die beiden Spiele
Genau.
Ne? Das muss man auch sagen. Da geht es dann ja auch einfach ums Zusammenholen der Leute da, auch in Richtung WM natürlich, weil dann jeder, der da irgendwie im Kader ist, darf sich erstmal Hoffnung machen darauf, dann dabei zu sein bei der...
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Slowenien überhaupt eine Chance hat.
Das ist nämlich dann das Problem. Slowenien ist nämlich nicht der Fall.
Ja, aber da kannst du das jetzt mit Brief und Siegel behaupten. behaupten. Also weil
das mit dem Quali-System.
Also dieses Quali-System, ja. Da ist ja auch höhere Mathematik oder zumindest irgendwie ein Philosophiestudium erforderlich irgendwo, weil mit wer jetzt noch in der Europa League Gruppenphase irgendwie nicht 0-10 verloren hat, der hat auch noch eine Chance irgendwo in den Playoffs, in den After-Playoffs mitzumischen. Ja. Keine Ahnung, wie das alles zusammenhängt.
Also wenn ich das richtig sehe, ist es bei Slowenien nicht der Fall.
Okay,
jetzt in der WM-Quali Dritter geworden. Ja. Die Schweiz ist da souveräner Gruppensieger.
Ja.
Zweiter ist der Kosovo,
ja.
gegen den Slowenien 0-2 verloren hat. Am ersten Länderspiel jetzt in diesem Slot.
Ja, auch eine spannende Mannschaft.
Auf jeden Fall.
Kosovo, ja. Ne? Wirklich, also ganz toll. So ein kleines Völkchen.
Und
da.
Das geht ja bei der U21 weiter. Kommen wir gleich auch nochmal mit Kieler Beteiligung vielleicht drauf. Mhm. Auf jeden Fall. Slowenien ist da Dritter geworden vor Schweden in der Gruppe und ist in der Nations League auch Dritter geworden. Insofern auch kein Gruppensieger in der Nations League und dadurch dürfte das dann sich erledigt haben.
Und Schweden, haben die noch eine Chance?
Schweden ist auf Platz 4 in der Gruppe gekommen und insofern ist das dann auch gegessen, wenn ich das richtig sehe.
Ah, okay. Mhm.
Ja, das
also
ist ja nicht...
Ohne Gewehr.
Das alles ohne Gewehr, weil das ist ja tatsächlich, wenn sogar San Marino, wenn die jetzt mit einer hohen Niederlage und dann könnten sie, weil Rumänien und hast du nicht gesehen so auf solche Sachen. Schweden hat tatsächlich seine Nations League Gruppe gewonnen.
Eben.
Also die sind dann durch den Weg in der Verlosung, San Marino hat hoch verloren gegen Rumänien, das ist sehr überraschend jetzt.
Ja, da haben wir nicht gerechnet.
7-1 gab es da. Also ein
relativ,
Tor gemacht.
Relativ, was, wer?
Es ist San Marino, ein Tor gemacht.
Ja, bitte.
7-1 gegen
Rumänien.
Rumänien ist nicht Zweiter geworden in der Gruppe.
Also auf Bank gesetzt hatte ich natürlich auf Curaçao, ne? Also das war klar, dass die mussten sie ja irgendwann, die waren jetzt einfach dran, ne? Um sich dafür die WM-Endrunde zu qualifizieren.
Da schwingt natürlich viel Sarkasmus mit.
Nein.
Andererseits waren sie auch schon Karibikmeister Gold Cup Viertelfinale.
Deshalb sage ich ja, das kommt nicht überraschend irgendwo. Ne? Und die Landkarte der Fußballnation, der Mächte, das Kräfteverhältnis muss natürlich immer wieder neu gezeichnet werden.
Ja.
Und das ist jetzt ein neuer Fleck. Also wenn Deutschland jetzt aus welchen Gründen auch immer gegen Curaçao spielen sollte bei der WM-Endrunde, Vorsicht, vielleicht als Trainingseinheit ein paar Cocktails vorher, einen gleichnamigen Titelzeremonie. Blue Curaçao, ne? Die älteren Mitbürger wissen noch, was das für ein Dröhnschüttel verursacht und da kann man sich schon mal drauf einstimmen dann.
Das stimmt. Muss man. Ist das kleinste Land jetzt bei einer, kenne ich noch, ja natürlich.
Mhm.
Das kleinste Land bei einer WM jetzt.
Ja, ein öliges Zeug, also meine Güte.
hat Island abgelöst.
Ja, genau.
Ehemalige niederländische Kronkolonie.
Ich bin immer noch bei Blue Curaçao.
Ja, ich weiß. Ich versuche gerade den Alkohol symbolisch aus deinem Kopf zu kriegen. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ja, also da müssen wir uns nochmal hinsetzen und alles sortieren, aber wenn ich jetzt, also San Marino dürfte raus sein, weil nämlich Rumänien nicht Zweiter geworden ist in der Gruppe, sondern Bosnien, aber das müssen wir alles nochmal sortieren.
Das ist alles selbst erklären.
Ja, absolut. Die Playoffs sind Ende März, dann gucken wir uns an, wer da gegen wen spielt.
Ja.
Tatsächlich das kommende.
Tatsächlich.
Sie werden tatsächlich vor der WM gespielt. Das wäre ja auch möglich. Ich meine, FIFA lässt sich ja alles einfallen.
So ist es.
Quali-Playoffs nach der WM hätte auch mal was. Naja, also.
Naja, wenn die demnächst sich erstmal ein Jahr geht, so eine WM, dann kannst du ja da schon mal eine Runde vorschalten.
Ja.
Und dann kommen die aus dem Playoff später danach. Also von daher,
genau.
Nichts ist ausgeschlossen.
Ist dann nachträglich aufgestockt von 48 auf 64 Mannschaften.
Ja, das reicht aber auf Dauer auch nicht aus. Ne? Also ein bisschen bunter soll es ja schon werden
das
irgendwo.
Stimmt. So ist es. Mm-hmm. So machen wir es.
Mm. Also David Setz.
David Setz.
Slowenien.
Zweimal 90 Minuten auf der Bank beim 0-2 gegen den Kosovo und gestern Abend beim 1-1 in Schweden.
Mm.
Da Alexander Bernhardsson eingewechselt worden. Er spielt eine deutlich größere Rolle in der Nationalmannschaft.
Ja.
In der 66. eingewechselt, aber beim Spiel in der Schweiz, wo es in 1-4 gab, 78 Minuten gespielt von Anfang an. Kurz vor der Pause mit der Riesenchance auf das 2-1 für Schweden, hätte dieses Spiel nochmal eine ganz andere Richtung nehmen können. Scheitert da im Strafraum an Gregor Kobel.
Mhm.
Und dann macht die Schweiz am Ende dann den 4-1-Sieg klar und die klare WM-Quali.
Hat Berra sich aufgespart.
Hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich.
Ja, ja, das ist ganz eindeutig.
Mal sehen. Die Effektivität ist ja auch bei Holstein nach wie vor ein Thema. Also ja. Insofern, solche Chancen sind es dann, die du für Erfolg dann eben auch mal nutzen musst.
Die Wege zwischen der schwedischen Nationalmannschaft und Holstein Kiel sind inhaltlich kurz.
Ja.
Wenn man das mal als Thema nehmen soll.
Das könnte man so
ja.
sich hin konstruieren.
Wenn man es möchte.
Wenn man möchte. Würde gehen. Genau, dann haben wir noch einen weiteren A-Nationalspieler, John Tolkien. Da haben wir schon drüber gesprochen, über diese Reise, die am anstrengendsten ist, wahrscheinlich einfach vom Reiseweg her. In Chester, Pennsylvania, ein 2:1 gegen Paraguay. Da saß er dann mal 90 Minuten auf der Bank. Gestern, beziehungsweise also gestern Ortszeit, heute Nacht, 1 Uhr, war Anstoß in Tampa beim 5:1 gegen Uruguay, dann 75 Minuten gespielt. Von Anfang an. Wäre jetzt auch frech gewesen, ehrlicherweise, ihn für 2x90 Minuten auf der Bank dann hinzuzitieren. Der Weg nach in den Kosovo und nach Slowenien ist ein bisschen angenehmer, glaube ich, dann als in die USA. Auch wenn es natürlich trotzdem blöd ist, dann
zweimal
nicht zu spielen, genau. Ja, also da auch gespielt jetzt. Die haben 5:1 gewonnen.
Boah, also schlanker Sieg, ne?
Alles gut, die sind ja als Gastgeber qualifiziert. Das sind alles Testspiele. Genau, und dann haben wir ja eine Reihe Nachwuchskräfte sozusagen. Casper Davison gegen die USA, U21, beim 1:1 Testspiel in der 60. Minute eingewechselt, also eine halbe Stunde gespielt. Und in der EM-Quali dann beim 1:0 Sieg in Belarus volle 90 Minuten. Und zwar beide Male als linker Part der Dreierkette.
Ja.
Dort das, weiter hinten als bei Holstein.
Es ist natürlich, ich glaube, das ist gar nicht so unbekannt, den Holstein-Verantwortlichen. Das war schon bei der Beschreibung des Neuzugangs Davidson schon, dass er sowohl in Verteidigung spielen kann, als auch, also Dreierkette spielen kann, als auch im defensiven zentralen Mittelfeld. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man auch neben seiner Stammposition auch noch eine andere Position bekleiden kann, im Fall der Fälle, dass Verletzungspech oder ähnliche Geschichten da irgendwie das erforderlich machen.
Ja. Sehr gut, Vielseitigkeit, was das angeht, ja, immer gern gesehen. Dann haben wir noch die kosovarische U21, wo wir drüber gesprochen haben, auch jede Menge Talente und in Deutschland auch bekannte Namen. Da haben wir zwei Kieler dabei, Mukai Padusi, beide gespielt und auch erfolgreich gewesen beim 4:0 auf Zypern. Leon Padusi 90 Minuten als Linksverteidiger oder auch so in einer, glaube ich, die spielen auch eine Fünferkette.
Ja, ja, mit
also
China,
auch
ne?
links, genau. Das 4:0 vorbereitet. Mukai 77 Minuten und jetzt beim 0:0 in Finnland 90 respektive 61 Minuten. Also viel Spielpraxis gesammelt.
Genau.
Das ist dann in dem Moment das Wichtigste. Und dann haben wir noch Leo Rothenhagen, der hat wahrscheinlich das erfolgreichste Wochenende hinter sich. Zweimal eingewechselt worden, ist da die Nummer 2 in der deutschen U20. Beim 6:0 gegen Rumänien in der 68. Minute und beim 5:0 gegen Italien, das muss man auch erstmal schaffen, in der 71. eingewechselt worden. Also insgesamt 41 Minuten Kasten sauber gehalten. Zweites Spiel gegen Italien, lustigerweise in Oliva Nova, auf dem bekannten Trainingslager-Ground von Holstein. Das erste Spiel war in Valencia, also auch bekanntes Reiseziel. Das kann man durchaus auch als Erfolg verbuchen, würde ich jetzt mal so sagen. Und wie gesagt, niemand schlimmer verletzt. Alle haben ein bisschen, oder die allermeisten haben Spielpraxis gesammelt, haben da einen erfolgreichen Lehrgang und sicherlich auch einfach, muss man sagen, eine schöne Zeit. So ein Wochenende mit der Nationalmannschaft ist einfach cool, wenn man für sein Land spielen kann, glaube ich.
Ich denke, Marcel Rapp, der Holstein-Trainer, hatte ja vor den Länderspieleinsätzen erzählt, dass er die Spiele in erster Linie mal am Live-Ticker verfolgt, um nicht gleich direkt in Live-Bildern möglicherweise zu sehen, dass irgendwelche Schützlinge von ihm da sich verletzungsbedingt am Boden auf dem Rasen vor Schmerzen krümmen müssen. Und wenn er sieht, dann bei Alexander Bernhardsson sehen wir mal als Speerspitze der potenziellen Stammkräfte oder sowas da und Leistungsträger, da schaltet er dann Relive ein am Bildschirm, wenn das Spiel beendet ist, respektive wenn Berra dann gewohnheitsgemäß 60., 70. ausgewechselt worden ist. Mhm. Jetzt musste er natürlich im letzten Spiel andersrum agieren, weil er eben erst da eingewechselt worden ist. Aber er kann also durchschnaufen, der Marcel.
Ja. Genau.
Und das ist ja auch gut so mit Blick auf das, was da jetzt noch bis Weihnachten passiert.
Absolut. Frage war noch, was man aus diesen Länderspielen lernt. Also Curaçao hast du angesprochen. Das lernt man. Alles ist möglich. Man muss nur ausreichend Möglichkeiten schaffen.
Ne? Naja, und du wirst also selbst, was heißt selbst, also nehmen wir mal Kosovo U21, 0-0 in Finnland, klingt ja erstmal nach einem Blockbuster irgendwo, ne? Das ist ja ein Straßenfeger schlechthin irgendwo, ne? Aber für die da mitspielenden und mitagierenden Profis, wie jetzt auch die beiden Kieler da, Pardusi und Mukai, das sind Begegnungen, Duelle auf internationalem Parkett, das ist immer gut.
Ja.
Egal gegen wen du spielst, ne? Das ist immer gut, weil das sind immer neue Inspirationen, neue Einflüsse, neue Herangehensweisen, mit denen du konfrontiert wirst. Und das hilft dir auf jeden Fall weiter, wenn du da mitspielen darfst irgendwo. Ne? Das, also, und ich sag mal so, sogar unabhängig vom Ergebnis, selbst wenn du da mal irgendwo eine Packung kriegst oder sowas, dann gehört das auch zum Lernprozess dazu. Also das kann, sag ich mal, für Holsteins Personalpolitik sind solche Einsätze von Hochbegabten, um den Terminus zu verwenden, irgendwo ist das nur von Vorteil.
Und die haben sogar, also das ist, war jetzt, glaube ich, Abschluss der Hinrunde der EM-Quali ist es bei denen, glaube ich. Und die hätten jetzt mit einem Sieg in Finnland, wären sie an Finnland vorbei auf Platz 2 ihrer Gruppe gegangen, haben aber weiterhin die Chance, sich da zu qualifizieren.
Also, ja, die sind noch nicht durch, ne? Ich glaube, die Gruppenspiele laufen da länger irgendwie.
Ja, genau, das sind also das ist eine Sechsergruppe, die haben jetzt 5 Spiele gemacht, die Hinrunde ist quasi abgeschlossen, Spanien ist da weit vorne in der Gruppe, aber um Platz 2 gibt es dann Dreikampf, dann Finnland, Kosovo, Rumänien, cool. Also da ist alles möglich, zumindest in die Playoffs dann weiter einzuziehen in der Quali.
Ja.
Also das ist alles, glaube ich, in Ordnung. Und wir haben es ja gesagt, der kosovarische Talentepool ist groß.
Ja.
Da muss man auch, wenn das ein kleines Land ist, auch erstmal Stammspieler in der U21 sein.
Das meine ich wohl.
Ne? Und insofern ist das alles gut.
Ja, und für Bernhardsson und John Tolkien, da A-Länderspiele gegen Uruguay, auch wenn die vielleicht im Moment dann, vielleicht hatten die nicht die beste Mannschaft beieinander, das kann ich echt nicht beurteilen.
Nur eine rote Karte für Uruguay, muss man dazu sagen.
Ja, Trotsch hat ja auch nicht mitgespielt. Das ist aber trotzdem ist Uruguay natürlich immer eine Nummer im internationalen Fußball und mit Schweden in der WM-Quali in Europa zu spielen für Alexander Bernhardsson, das ist sowieso, also da kann man nur lernen und da kann man nur reifen und da kann man eigentlich nur besser werden.
Ja.
Das ist einfach so.
Absolut. Und das ist ja auch keine Karnevalstruppe, ne?
Also nee.
Wenn man sich das anguckt, auch mit Alexander Isak und wenn dann noch so alles rumläuft. Also
der teilweise da eingewechselt wird, ne? Also ist ja wirklich erstaunlich. Jetzt im letzten Spiel, glaube ich, Liedberg aus Darmstadt.
Der ist auch für Berra eingewechselt worden im ersten Spiel, ja.
Und Isak erst Liverpool gefühlt 700 Millionen Ablöse, aber für schwedische Nationalmannschaft Startelf, da reicht es halt nicht.
Nee.
Da stehen eben Liedberg und Bernhardsson davor. Das ist halt so, ne? Damit muss man leben.
Kommt man nicht so schnell dran vorbei.
Ja, Liverpool fragt sich, what?
Ja.
Was ist das für ein Club oder was sind das für Clubs? Oh, Darmstadt und Neustein. Ah, nee, da ist klar.
Ja.
Nein, aber das sind tolle Lerneffekte und Olaf Rebbe, Sportchef Holstein, hat ja auch schon gesagt, da was jetzt Alexander Bernhardsson anbelangt, dass er zumindest in der Winterpause unverkäuflich ist, weil ja die Interessenten wahrscheinlich die Stückzahl der Interessenten nicht geringer wird mit jedem guten Auftritt in der Liga und jedem Auftritt in der Nationalmannschaft. Aber im Winter, liebe Interessenten, ist sich nicht. Na, das wäre, glaube ich, auch selbst, da müsste schon ein derartig unmoralisches Angebot kommen, dass man da dass man da eine Rolle rückwärts macht in seinen Vorhaben irgendwo.
Mhm.
Aber wer weiß, selbst in der großen Politik werden bestimmte Dinge, ja, die man vorher versprochen hat, einfach über den Haufen gekehrt. Ja, habe ich gehört. Ich weiß das nicht genau. Ich will das jetzt auch nicht verifizieren irgendwo. Aber es soll so sein irgendwo. Das tiefste Wahlkampfversprechen dann einfach, wenn das dann auf einmal so ist, der Status quo, dann ist er so. Ne? Ja. Da kannst du nichts machen. Ne? Das kannst du vorher vielleicht gar nicht wissen, so eine Woche vorher,
nee.
Ne? Wie schnell sowas sich wandelt. Und so kann es da natürlich auch sein. Ne? Jetzt kommt da jemand und sagt, komm, wir zahlen für Behrer 2 Millionen. Ne?
Ja.
Ja, dann nehmen wir natürlich nicht. Ne? Nee. Das ist ja klar.
Ich glaube, das wird
nee, also ich gehe mal davon aus, dass er bis zum Ende der Saison in Kiel bleibt.
Ja.
Das wäre natürlich auch toll.
Ja.
Der Vertrag läuft sowieso noch länger, aber was dann im Sommer passiert, das war
genau, das ist ja dann wieder eine ganz andere Geschichte.
Werden wir dann mal sehen. Deshalb, das hatten wir schon letzte Woche besprochen, deshalb halte ich es also für, wenn sich eine Möglichkeit bietet, einen gutklassigen Angreifer, nochmal keinen Knipser oder sowas, den kriegst du mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht, jedenfalls noch keinen fertig gebackenen irgendwo. Aber wenn du eine Chance hast, einen guten Angreifer zu verpflichten im Winter, dann sollte man das auf Vorgriff auf das, was dann in der kommenden Saison vielleicht passiert oder passieren könnte, sollte man die Chance nutzen, wenn sich dann die Scouting-Abteilung vielleicht den einen oder anderen ausgeguckt hat. Wir haben ja gelesen beim Kollegen Hermann im Interview mit Olaf Rebbe, dass der Scandiway das Markenzeichen ist, sagen wir mal, der Störche, ist jetzt auch nicht besonders überraschend und da vielleicht bietet sich da was an oder man geht mal Go East ein klein bisschen wieder Richtung Karpaten zurück oder sowas da. Und
ich meine, Skandinavien, zumindest Schweden und Norwegen, bietet ja auch im Winter den gewissen Vorteil, dass die Saison da beendet ist.
Ja, genau,
ist,
genau.
Und dass da die Planungen ein bisschen anders laufen, weil im Kalenderjahr gespielt wird.
Richtig.
Also vielleicht gibt es da die eine oder andere Option.
Genau. Mal schauen, was da passiert. Aber erstmal steht natürlich jetzt...
Ich habe noch eine zweite Erkenntnis aus den Länderspielen,
oh,
bevor wir umschwenken auf Kaiserslautern. Eine zweite Erkenntnis, allerdings aus der afrikanischen WM-Qualifikation.
Mhm.
Wenn mal was misslingt, dann trotzdem. Also es gibt alle Möglichkeiten, siehe Curaçao, aber wenn trotzdem was misslingt, Enttäuschung gibt, einfach die richtigen Maßnahmen treffen danach. Und das ist jetzt nicht hier Training oder Effektivität oder Stürmer verpflichten oder so. Nee, Voodoo.
Ja.
Voodoo. Nigeria wird nicht an der WM teilnehmen, hat das kontinentale Playoff-Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo verloren im Elfmeterschießen. Und der Nationaltrainer Nigerias,
Winnie Schäfer?
Nein. Das war Kamerun damals.
Ja.
Erik Schell,
ja.
Ein Malier aus Mali, der hat dann gesagt, also beim Elfmeterschießen, da hat ein kongolesischer Betreuer, der hat die ganze Zeit Voodoo-Rituale durchgeführt.
Echt?
Das habe ihn und die Spieler so irritiert. Der hat die ganze Zeit mit einer Flüssigkeit da umgespritzt und so.
Wenn das mal nicht nur ein juristisches Nachspiel hat.
Also das geht nicht.
Nee, das geht zu weit.
Nun muss man dazu sagen, dass... man könnte jetzt ja denken, also es klingt erstmal bescheuert, aber man könnte denken, in Westafrika, wo die Voodoo-Religion entstanden ist, wäre das eine durchaus legitime Erklärung? Nein. Also auch die Nigerianer haben gesagt, was hat der denn für einen am Zappen? Kann er mal aufhören, hier abzulenken von der schlechten Leistung? Ja. Ne? Was soll das?
Ja. Erfolg heiligt alle Mittel, ne?
So sieht's aus. Ich möchte jedenfalls, wenn es bei Holstein nicht läuft, gerne sehen, wie beispielsweise Co-Trainer Bremser am Seitenrand Flüssigkeiten versprüht und Beschwörungsformeln murmelt.
Ja, das wäre auch cool.
Das einfach mal versuchen.
Ja, warum nicht? Ne? Immer wieder neue Wege suchen irgendwo. Ne?
Offen sein.
Ja, da kann man sich auch mal auf den Kapverden informieren, die sind ja qualifiziert.
Richtig.
Ne? Was deren Erfolgsgeheimnis ist.
Ja, das stimmt.
Wahrscheinlich liegt da manche Sachen im Verborgen, die noch gar nicht eruiert sind und die man dann für seine eigenen Zwecke vielleicht anders interpretiert, aber auch verwenden kann.
Das
irgendwo,
stimmt.
Ne? Also bitte, der internationale Fußball bietet eine schöne Palette an Möglichkeiten.
Vielleicht lag es aber auch an dem kongolesischen Keeper. Das ist ein Schweiz-Kongolese, in Genf geboren. Der steht unter Vertrag beim FC Sion und ist gerade ausgeliehen an Noah Erivan. Vielleicht war es dann doch eher der christliche Kollege, der da reingespielt hat.
Ja, das kann man. Wer weiß das genau?
Wir wissen es nicht genau.
Lass uns lieber
Wie kommen wir jetzt dazu, zu den Roten Teufeln nach Kaiserslautern, wenn wir schon in der Schiene unterwegs sind? Ja. Nächster Gegner, Sonntag.
Ja. Ja, das macht dieses Spiel, macht im Nachklapp den Sieg gegen Fortuna Düsseldorf noch wertvoller, weil so ein Spiel auf dem Betzenberg, das ist ähnlich wie wir eben bei den Nationalspielern schon beschrieben haben, so aber auch für die anderen Hochbegabten, die aus Dänemark oder Norwegen zu Holstein gestoßen sind oder aus Schweden oder sowas, macht das noch ein bisschen wertvoller, der Sieg. Warum? Weil diese Entwicklung der eben genannten in so einem Hexenkessel wie dem Betzenbergstadion oder Fritz-Walter-Stadion, da kannst du nur lernen. Das ist, sag mal, wenn da die Stimmung ein bisschen eskaliert, also im positiven Sinne, dann das ist schon ein schöner Kessel da. Das ist in der zweiten Liga, fällt mir jetzt auch ad hoc irgendwie nichts ein. Das ist auch anders als auf Schalke oder sowas. Da ist natürlich auch ordentlich, aber das ist so Fußball pur irgendwie da, ne? Da ist auch nicht irgendwie, dass du ein Dach zumachen kannst. Wenn es regnet, dann regnet's, ne? Dann ist das halt so. Und die Tribünen steil nach oben und knapp 50.000, wenn die Hütte voll ist, und diese grundsätzliche Euphorie, die da herrscht, egal, unabhängig vom Tabellenstand in Kaiserslautern, und alle träumen natürlich irgendwann von der Rückkehr in die Bundesliga, weil bei der Vergangenheit und Historie, es ist natürlich auch völlig klar, dass die Erwartungshaltung da immer sehr groß ist, kann natürlich auch schnell umschwenken, wenn der Gastverein, in diesem Fall bestenfalls eben am Sonntag Holstein, den Gegner vielleicht irgendwie in die Knie zwingt, dann schwingt die Stimmung da ein bisschen schnell um, zumindest wird es da ein bisschen ruhiger, aber wenn es eng auf eng geht und Kaiserslautern die alten Tugenden vor allem auf den Rasen bringt, das ist Kampfkraft, Einsatzwille, bedingungsloses Rennen und Laufen, Grätschen und so weiter und so weiter. Da springt der Funke sehr, sehr schnell über auf die Tribünen. Ne?
Das hat ja Holstein auch schon erfahren. Ich glaube, genau. Das war das vorletzte Spiel, wo sie so in den ersten 15 Minuten komplett überrannt worden sind. Ja. Angepeitscht von dieser Kulisse, da Kaiserslautern keine Luft zum Atmen gelassen. Mhm. Das war völlig irre. Da musst du natürlich, solche Phasen wirst du wahrscheinlich haben. Mhm. Versuchen sie möglichst klein zu halten und schadlos zu überstehen. Ne?
Ja.
Cool zu bleiben.
Ja,
dabei.
Das ist so. Ne? Du musst cool bleiben. Du musst ein sicheres Passspiel haben. Du musst vom Anpfiff an bereit sein, Zweikämpfe wirklich gewinnen zu wollen, irgendwo bis in die letzte Faser, und das ist eine wirklich eine nette Challenge, die jetzt auch ohne großes Nervenkitzel, sag ich mal, die du da gegenüberstehst, dieser Challenge, weil, wie gesagt, dieser Sieg gegen Düsseldorf hat dir erstmal ein Polster verschafft, dass selbst wenn es nicht ergebnistechnisch laufen sollte, stürzt du jetzt nicht ins brutal Uferlose und musst dir jetzt sofort den Kopf machen, dass dir das Abschießgespenst irgendwie in die Glieder fährt. Deshalb ist dieser Sieg so wichtig gewesen gegen Düsseldorf.
Ja.
Da kann man es wunderbar. Aber ich bin da durchaus optimistisch irgendwo, dass das Holstein das auf die Reihe, auf die Kette kriegen kann. Irgendwo bin gespannt, welche Formation gewählt wird, ob wieder auf Routine mit Stefan Schwab oder ob auf Roadrunner mehr gesetzt wird irgendwie, das wird sich dann ja zeigen, mit diesem Spiel und auch dem folgenden Heimspiel gegen Hertha BSC, im Moment sehr erfolgreich unterwegs, Kaiserslautern übrigens die letzten drei Spiele nicht gewonnen.
Nee, genau, sehr stark angefangen diese Saison,
jetzt
ein bisschen.
Aber das heißt in dieser Liga jetzt irgendwie auch eigentlich gar nichts.
Nein.
Na, und das sind so zwei Spiele, wo man wirklich, wirklich sich beweisen kann und dann bestenfalls mit der Hoffnung die Spiele verbunden sind, die Hoffnung verbunden ist auf Langeweile. Jetzt klingt das ja erstmal ein bisschen widersinnig oder sowas, aber damit meine ich natürlich gesichertes Tabellenmittelfeld und irgendwann vielleicht sukzessive ein bisschen in höhere Regionen, aber erstmal diese Safe Zone absichern, ne?
Ui.
Ja, das wäre schon, das würde ein bisschen Langeweile bedeuten, tabellarisch betrachtet, aber also es geht um die Entwicklung. Und dann kann man immer noch sehen, was möglich ist.
Das ist ja das, genau wie das in einem Spiel erstmal der Ansatz ist es genau natürlich auch von der gesamten Saison her erstmal nach hinten absichern.
Ja.
und alles Weitere ergibt sich dann. Ne?
Ja,
das ist, glaube ich, die beste Herangehensweise in dieser Liga insgesamt.
Klar.
Sehen wir immer wieder. Wir haben über stabile Defensiven gesprochen. Bei Holstein ist das ja auch der Fall.
Genau.
Weil wenn du dir anguckst, wo du sonst mit der Torausbeute stehen könntest.
Ja, ja.
Ne? Also da bist du erstmal jetzt sicher. Die Abwehr steht gut und jetzt musst du halt vorne nochmal eine deutliche Schippe drauflegen. Muss deutlich effektiver werden vor allen Dingen. Die Chancen sind ja allermeistens da. Und dann ist das auch möglich, da mindestens erstmal ins gesicherte Mittelfeld zu gehen und aus dieser Position hast du es dann auch einfach leichter.
Ja, genau.
Ne? Aber es könnte durchaus ein Spiel auf absoluter Augenhöhe werden, denn was ganz lustig ist, finde ich, Kaiserslautern und Holstein haben mit Ausnahme von Münster, wo Kaiserslautern gewonnen hat, gegen genau die gleichen Teams ihre Punkte geholt.
Aha.
Also nur gegen Münster hat Kaiserslautern 3 geholt, Holstein 0. Ansonsten sind, wenn sie Punkte geholt haben, waren es genau die gleichen Gegner.
Ach ja.
Kaiserslautern 3 gegen Darmstadt und Bochum, wo Holstein jeweils eingeholt hat. Dafür hat Holstein gegen Düsseldorf gewonnen, Kaiserslautern unentschieden. Aber es sind genau die gleichen Teams.
Ah, das ist ja lustig.
Insofern könnte man davon Augenhöhe ausgehen und dass es ein sehr enges Spiel wird, das in beide Richtungen gehen kann. Die letzten beiden Spiele in Kaiserslautern, wenn man sich die anguckt, da war dann das 1:3 2023, glaube ich. Also in der Saison vor der Aufstiegssaison und eben in der Aufstiegssaison, aber auch ein Kieler 3:0. Das war am 14. Spieltag der Aufstiegssaison, also quasi jetzt nur eine Woche später als dieser Saisonzeitpunkt. Tore von Benny Pichler und Vita Arp damals.
Ich glaube, damit mit eines der besten Spiele von Benny Pichler im Holstein-Trikot.
Aber damals ging Holstein schon mit 23 Punkten auf Rang 3 in dieses Spiel. Das war eine etwas andere Ausgangssituation.
Ja.
Und da war man deutlich stärker gestartet. Lautern war damals 10. mit 18 Punkten. Jetzt ist Holstein 10. mit 15 Punkten ungefähr gleich. Also das ist natürlich was anderes. Es ist einfach 2 Jahre her. Es ist die Bundesliga-Saison ist dazwischen und so weiter und so weiter.
Da steht jetzt in Kaiserslautern steht am Seitenrand einer, der aus der Region kommt, wie kein Zweiter und mit Thorsten Lieberknecht als Trainer und der steht natürlich auch für das, was Kaiserslautern, sag ich mal, imagemäßig auszeichnet, Leidenschaft, Kampf und alles drum und dran und so weiter und so weiter und da kann man sich drauf einstellen, das Wetter wird entsprechend sein, also das ist ja Fritz-Walter-Wetter wäre ja schon gut irgendwo, das wird wahrscheinlich Schlammwetter werden irgendwo. Und
soll aber Stand jetzt am Spieltag selbst trocken sein,
na, guck mal.
Allerdings knacke kalt, so 0 Grad, gefühlt ein bisschen kälter sogar, in der Höhe. In der Höhe des Betzenberg.
Ja, genau. 285 Meter hoch das Teil da Betzenberg. Da denkt man ja, das ist das höchstgelegene Stadion in Deutschland, ist es aber nicht. Das ist nämlich die Voith Arena in Heidenheim mit 555 Meter über Meeresspiegel, wie das früher hieß, heute gibt es irgend so eine andere.
Normal Höhen 0.
Ja, siehst du. Naja, warum soll man nicht auch da irgendwie Blödsinn? Irgendwie? Weil es dann vielleicht doch auf einen Millimeter noch genauer ist.
Richtig.
Egal. Und diese 285 Meter Höhe da im Betzenberg-Stadion, das muss ich mal kurz irgendwie in einem.
Muss ich mal kurz, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um mehrere Stunden.
Naja, es geht ja darum, diese Stadt hat 100.000 Einwohner und es ist ja klar, dass aufgrund der Historie, Fritz Walter haben wir ja angesprochen, gibt ja zig andere Namen, die dann noch für Fußball in Kaiserslautern stehen oder so und das ist natürlich alles gewachsen, aber diese Stadt hat 100.000 Einwohner und dieses Stadtzentrum besteht vor, nach einem Spiel und vor, beziehe ich auch schon auf den Vortag, nicht nur auf die Vorstunden, sondern steht ganz eindeutig bei Heimspielen im Zeichen vom FCK, konnte ich in einer Fallstudie, ich will es mal so bezeichnen, selber analysieren.
Eine wissenschaftliche Exkursion.
Ja, habe ich aber wirklich, also nicht nur aus den Gründen, aber dann intensiv und das ist schon ganz enorm und was da so stattfindet und der Austausch mit den Ureinwohnern ist auch übrigens, sie sind gesellig und nicht feindselig gesonnen irgendwo, ne, der gemeine Kaiserslauterner, ne, auch wenn er dieses roten Teufeltrikot trägt, muss man sich nicht irritieren lassen, wenn man nett ist und wenn man höflich ist, das ist ja klar, aber das sind wir Norddeutschen ja sowieso und dann ist da sehr, sehr schöne Stunden kann man da verbringen mit ursprünglichen Gesängen irgendwo, ne, versteht man nicht alles, weil die Sprache ist eine andere, ne, als die wir kennen, aber egal, also das war schon sehr schön, aber die haben eine Hürde, Schule eingebaut in Kaiserslautern, ne? Das ist schon auch nicht von schlechten Eltern. Das heißt, du gehst also, nachdem deine Fallstudie am Abend vorher, ne, sich natürlich hingezogen.
Fallstudie kann auch sich auf was anderes beziehen.
Ja, das kommt fallen. Dann. Ja, pass auf. Das ist das nämlich, ne? Weil man trottet dann vor die Tür seiner Übernachtungsmöglichkeit und denkt, wer hat denn hier einen Dampfhammer rausgeholt, ne? Weil frische Luft und die nächtliche Exkursion vertragen sich manchmal nicht ganz so gut, aber da mannhaft zieht man dann seinen Weg und dann geht man da durch die Innenstadt durch und dann steht man auf einmal, sieht man dann auf dem Berg die Palazzo Prozzo da, Fritz-Walter-Stadion. Mit einer kleinen Hürde, wie gesagt, dazwischen, die bis 206 Stufen. Und die musst du nämlich dann hochstapfen, bis du dann am Ort der Begierde bist, ne? Und das kann dann unter Umständen schon mal anstrengend werden. Ich sag's nur für die, die da hinfahren. Schön Kondition einteilen, ne? Nichts übertreiben irgendwie. Nicht, dass man auf der Tribüne Schnappatmung bekommt oder sowas, ne? Aber richtig. es ist einfach genial. Und was dann danach, gerade wenn Kaiserslautern gewonnen hat, aber auch grundsätzlich, was danach da in der Innenstadt los ist, das ist irre, ne? Also wirklich, hab ich so in dieser Form auch selten irgendwo gesehen. Immer wenn man die Einwohnerzahl in Relation zu dem setzt, was da dann an Bevölkerungsdichte sich dann da rumtreibt und verlustiert. Also schon, ja, schon
das
toll.
Das ist
Kultur. Also genau, für mich ist das die Fußballkulturhauptstadt Deutschlands. Und da so werden die Schalker und Dortmunder sauer sein, aber das ist einfach so, weil es eben so gebündelt und geballt ist da irgendwo.
Das,
ne?
Klingt immer sehr pathetisch, aber das ist so ein Ort, an dem Fußball geatmet wird.
Ja,
ne? Das ist wirklich
Wahnsinn.
Licht da überall in der Luft.
Das, ja, und auf ganz engen Raum, ne? Ja. Also das ist der Unterschied zu Schalke. Das ist auch toll und Dortmund, also überhaupt gar keine Frage, irgendwo Bochum, alles, jeder Verein mit Kultur hat da seine eigenen Rituale und tollen Dinge da vorzuweisen, aber da ist das ist schon hat Vor- und Nachteile, ne, weil die Erwartungshaltung eben auch wirklich ein bisschen höher ist. Das führt dann auch manchmal zu wirtschaftlichen Eskalationen, was Kaiserslautern in der Vergangenheit ja selber am eigenen Leib gut oder am eigenen Clubleib gut gemerkt hat, irgendwo mehrfach vor der Insolvenz gestanden, dritte Liga abgestiegen und so weiter. Aber nun scheint es ja ein bisschen konsolidiert zu sein oder sowas und da drücken wir mal die Daumen, dass sie dann irgendwann hinter Holstein in die Bundesliga einlaufen.
das wäre der Plan. Genau. Ja, müssen wir gucken, wie dieses Spiel dann am Sonntag abläuft. Kaiserslautern auch ein bisschen Verletzungspech jetzt zuletzt gehabt, ne? Koreanischer Nationalspieler Kim, nach Muskelfaserriss wahrscheinlich noch nicht wieder mit dabei. Mika Haas, deutscher U20-Nationalspieler, damit Mannschaftskollege von Leo Rotenhagen, der hatte jetzt einen Infekt, der sollte aber wieder dabei sein. Emreli, hat sich gegen Hertha verletzt, glaube ich. Eigentlich auch Nationalspieler Aserbaidschan, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der fehlt bis zur Winterpause. Dafür kann der finnische Stürmer Skyte denn wohl spielen, der wie Kapralik mit Blessur von der Nationalmannschaft abgereist ist. Und Ivan Pretarjin ist im Moment auch wieder fit nach Muskelproblemen. Ja. 8 Tore in 9 Spielen.
Ja,
Neuzugang
meckern,
von,
ne?
Union. Aber die letzten, also erst verletzt gewesen und dann jetzt zweimal torlos geblieben in den Spielen. Und Holstein muss da sowieso ja aus Erfahrung auf jemanden ganz anders aufpassen.
Daniel
Hanslick, nämlich,
ne?
Daniel Hanslick, der als Ex-Kieler richtig Bock hat auf Spiele gegen Holstein. 4 Spiele, 3 Tore. Nur nicht getroffen bei jenem 0-3, wo er aber auch nur 10 Minuten gespielt hat. Der weiß, wo das Kieler Tor steht, sozusagen.
Genau.
Das wird eine interessante Partie, glaube ich, in vielerlei Hinsicht, von der Stimmung her, von wie du es gesagt hast, wie die Holsteiner Formation aussehen wird, auf welches Pferd man da setzt, wie man Kaiserslautern dann ja auch analysiert hat, glaubt, mit welchen Mitteln man da am besten gegenhalten kann gegen diese Wucht, die zu Hause entfachen. Das ist einfach tatsächlich zu Hause eine ganz andere Mannschaft als auswärts.
Das ist tatsächlich so.
Da sind wir mal sehr gespannt, ob dann Kapralik fit ist oder ob da vorne einmal getauscht werden muss. Steven Skripski, der gestern Geburtstag hatte, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, von mir auch.
Aber immer noch verletzt ist leider.
Zum 40. oder? Nicht?
Übel. Das lassen wir jetzt mal. Nein, aber der leider immer noch verletzt fehlt. Also da muss man dann auch mal gucken, wie das aussieht, wer da vorne dann fit ist und spielen kann. und dann, wie man sich da verkauft und wie man vielleicht diese kleine Befreiung, kleine Erleichterung aus dem Düsseldorf-Spiel durch die Länderspielpause jetzt durch mitnehmen konnte.
John Tolkien, aber Jetlag in der Höhe des Betzenbergs geht vielleicht schneller.
Kann sein. Weil die Zeitumstellung ist schneller aufgefressen, so ist weit hoch ist er. Auf die Feldstudie bin ich gespannt. Wir können ihn ja hinterher fragen.
Genau.
Hat das haben die 285, was waren Höhenmeter oder was weiß ich, was es waren, haben die geholfen? Ja, fragen wir nach.
Wir werden den Fall beobachten.
So sieht's aus. Sonntag 13:30 Anstoß in Kaiserslautern in der Pfalz. Entschuldigung, in der schönen Pfalz, wie man zu sagen pflegt und sagen muss. Wir sind natürlich mit dabei. Live-Ticker vom Spiel, Spielbericht, Statistiknoten, Nachspielzeitkommentar mit allem, was dazugehört. Alle Nachrichten, die es bis dahin und danach gibt und wichtig sind, natürlich auch in unserem Newsletter, der jeden Freitag erscheint. Und auf unserem WhatsApp-Kanal, wie ihr da hinkommt, findet ihr hier in den Shownotes. Und nächsten Mittwoch sind wir dann wieder dabei, mitten in der Mitte zwischen diesen zwei sehr interessanten Spielen aus Kaiserslautern und Hertha und dann ja auch vor dem Pokalspiel in Hamburg. Also interessante Wochen bei Holstein.
Erstmal volle Konzentration auf Kaiserslautern.
Ja, Entschuldigung, Coach.
Fabian Riese kommt dann nächste Woche dran. Ja.
Entschuldigung, Coach. Das nächste Spiel ist immer das nächste. Ne? Ja, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber diese Weisheit steht. Das genau. Nächste Spiel ist immer das nächste.
Genau.
Opa, vielen Dank.
Ja, werden wir jetzt mal ein schönes Saumagengericht reindrücken irgendwo.
Genau, wichtig. Ne? Dann auch die örtliche Kultur und so.
Also Saumagen vegan, ist klar. Ne?
Ja, ist Es gibt noch Gästekarten, wollte ich noch sagen, für Kaiserslautern. Wer da die sehr weite Reise auf sich nehmen möchte, der Kollege Geidel sagt, es lohnt sich.
Ja, lohnt sich.
Also klare Empfehlung, das ist noch möglich. Heimbereich so gut wie ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe. Also Stimmung ist da garantiert, volle Hütte. Ansonsten guckt ihr das natürlich bei uns gerne. Solltet ihr hinfahren, warm anziehen, um die 0 Grad. Dafür Stand jetzt, Vorhersage trocken. Bleibt gesund, haltet durch. Schaut euch dieses Spiel an. Schönes Fußballwochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Ja. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.